So, dann willkommen zurück hier in Saal 5, nee, Kino 5 ist das hier. Unser nächster Talk geht über OpenWRT. Das kennen wahrscheinlich viele von euch aus der Freifunkszene. Ich habe OpenWRT zum ersten Mal irgendwie zusammen mit dem Linksys WRT54 Router benutzt, der ist uralt. Und wie man jetzt vielleicht an OpenWRT auf etwas neuere Systeme bekommen könnte, das erzählt euch Marco. Bitteschön.
Genau, vielen Dank für die Einführung. Also ganz so neue Geräte sind es nicht. In meinem Fall ist es eins von 2015 und ganz neue sind, glaube ich, auch teilweise schwierig, aber ja. Genau, also herzlich willkommen zum Vortrag. Zuerst mal was Kleines über mich. Ich bin mehr oder weniger Quereinsteiger in Embedded Linux, also ich mache das nicht beruflich oder sonst irgendwas. Normalerweise mache ich mehr so Python, C-Sharp, Web-Frontend-Dinge. Genau, bin aktiv bei SelfNet, das ist ja das Stuttgarter Studierendennetz. Da versorgen wir ca. 6.800 Studierende mit Internet. Genau, mein Einstieg in OpenWRT war ein WLAN-Access-Point, der bei SelfNet sehr viel verbaut war. Und da sind jetzt ca. 350 Stück rausgeflogen. Und da war die Frage, was macht man damit? Weil so eine chinesische Software will man da jetzt nicht unbedingt drauf verwenden. Genau, deshalb war meine verrückte Idee, ja, OpenWRT könnte man mal probieren. Hat man noch nie gemacht. Das wird bestimmt nichts, aber kann man ja mal anfangen. Und ja, wie es dann halt geworden ist, das sieht man jetzt. Zuerst mal einen kleinen Überblick über den Workflow, wenn man auf ein Gerät OpenWRT portieren möchte. Also zuerst mal sollte man so ein Basic, die Basics herstellen. Das wäre mal der Konsolenzugriff. Dann als nächstes erkundet man normalerweise so ein bisschen den Bootloader. Das heißt, was man eigentlich haben möchte, ist, man möchte ja den eigenen Code starten können, nicht nur den vom Hersteller. Und das geht am einfachsten praktisch, wenn man per Netzwerk booten kann, wenn man also praktisch per Netzwerk ein Image lädt und das Ganze dann booten kann. Genau, dann, wenn man diese Basics mal hergestellt hat, dann kann man sich ein bisschen über die verbaute Hardware Gedanken machen, also gucken, ja, was ist denn drin, weil Embedded ist ja nicht so wie ein Laptop, da sind ja die Sachen durchaus sehr unterschiedlich und man kann eben nicht die gleiche Software für die gleiche Hardware verwenden, sondern es ist halt alles, ja, sehr unterschiedlich. Genau, dann ein sehr großer Batzen praktisch bei der Portierungsarbeit ist der Device Tree, in dem man praktisch die vorliegende Hardware beschreibt. Und dann ein nicht unwesentlicher Teil sind die Specials, die ja bei den meisten Geräten sehr viel Zeit einnehmen oder halt ja, die meiste Zeit insgesamt. Genau, das wollen wir jetzt alles mal ein bisschen durchgehen. Das erste, der Konsolenzugriff, das kann sich leichter oder schwieriger gestalten, je nach Gerät. Bei mir war es relativ einfach, weil Konsole ist außen zugänglich als RJ45-Port. Sehr schön. Hat man bei neueren Geräten nicht unbedingt. Genau, man muss allerdings manchmal auch noch Widerstände anlöten oder ja, irgendwas anderes tun, hardwaremäßig. Und vielleicht auch aufschrauben, damit man an die Pins rankommt. Das ist durchaus sehr unterschiedlich. Genau, den Bootprozess konnte man dann in meinem Fall unterbrechen mit einem Keystroke und dann kommt man in so eine lustige Shell rein. Anhand der Logs hat man gesehen, dass es U-Boot ist. Das ist praktisch ein sehr verbreiteter, eigentlich Open-Source-Bootloader, den aber viele Firmen auch gegen die Lizenz verändern, ohne den Source-Code bereitzustellen, wie es bei diesem chinesischen Hersteller dann der Fall war. Genau, das heißt, man tippert mal so die Standard-U-Boot-Commands ein, findet man in der U-Boot-Doku. Sowas wie TFTP wäre dann, um RAM-Boot irgendwie hinzubekommen. Bootm wäre so, um ein Image zu booten. Das gibt es aber in dem Fall nicht, wurde irgendwie von Huawei dann deaktiviert, wie auch immer. Genau, Printenv aber zum Beispiel hat funktioniert. In dieser U-Boot-Shell gibt es auch so Umgebungsvariablen wie in Bash auch zum Beispiel. Und genau, da liest man jetzt schon irgendwas von RAM-Boot. Das heißt, es könnte gut sein, dass sowas dann doch irgendwie funktioniert. Ist aber jetzt erstmal nicht offensichtlich praktisch, wie man jetzt da den eigenen Code drauf ausführen könnte. Genau, allgemein hilfreich und auch in dem Fall ist es, wenn man praktisch ein Upgrade-Image aus dem Internet runterladen kann, um das Betriebssystem zu updaten. Und diese Datei bietet sich dann an, mit Binwalk zu untersuchen. Das sucht ja nach Dateisignaturen in Binärdateien und zeigt dann die jeweiligen Offsets an, wenn was gefunden wurde. Da sieht man jetzt hier, das Ganze startet nicht bei Null, sondern da ist wohl noch irgendwas davor, aber dann recht bald mit einem Squash-FS-Dateisystem. Genau, ist halt ja, praktisch ein Dateisystem, was hier auch in dem Fall auch komprimiert ist. Das kann man auch entpacken und dann praktisch sehen, was der Hersteller da für Dateien drauf hat. Dann hier ein U-Image-Header, das ist praktisch von U-Boot, praktisch so eine Art Beschreibungsformat. Da kommen jetzt Binärdateien und so ein bisschen, was sind das für Binärdateien? Also das ist ein Kernel, das OS ist Linux, die CPU ist MIPS und wie es eben komprimiert ist. Dann kommt danach die tatsächlichen Daten und da sieht man, das Ganze ist jetzt irgendwie zweimal. Und genau, noch ein paar False Positives dazwischen, die habe ich jetzt hier mal rausgelassen. Genau, sieht man es erstmal nicht viel. Der nächste Schritt, der dann immer hilfreich ist, ist, sich mal die Strings anzugucken, die in der ganzen Binärdatei so drin sind. Und da wird man tatsächlich auch recht schnell fündig. Da findet man einmal einen Help-String, der aber im normalen Help nicht ausgegeben wird. Run RAMBoot, Boot from Product Package. Also dieses Run ist ein Standard-U-Boot-Command, mit dem man praktisch Skripte ausführen kann, die in Umgebungsvariablen definiert sind. Genau, dann findet man unten auch noch, wie dieses Skript RAMBoot definiert ist, also irgendwie setenv bootargs. Hier schon mal wichtig, ja, Konsole ist wohl 9600 Baud, musste man auch schon davor einstellen, sonst wären wir gar nicht in den U-Boot gekommen. Genau, irgendwie myTFTP haben sie irgendwie rumgebastelt scheinbar und dann wird dieser bootm-Command auch ausgeführt und es wird scheinbar irgendwie anders interpretiert, sodass es da den Command scheinbar dann gibt. Genau, das heißt, man kann so ein bisschen hier den Workflow fürs Booten vom RAM aufstellen. Man stellt die Server-IP ein, die IP-Adresse von dem AP, dann welche Datei von dem Server geladen wird. Das kann man auch auf dem Flash zwischenspeichern mit SaveEnv, damit man es nicht jedes Mal eintippen muss. Und dann Run RAMBoot, um dann das Image zu laden. Braucht man auf der Gegenseite dann einen TFTP-Server. Genau, es gibt viele Wege, wie man das machen kann. Genau, das heißt, wir haben jetzt schon mal ein bisschen die Basics hergestellt, um unseren eigenen Code darauf ausführen zu können. Das heißt, als nächstes wäre es mal die Frage, was ist da eigentlich für Hardware verbaut? Ohne das Ganze aufschrauben zu müssen, kann man sich oftmals recht gut die Bilder von der FCC angucken. Federal Communications Commission ist so eine Genehmigungsorganisation in den USA, wo auch immer Bilder bereitgestellt werden müssen. Das heißt, was man immer gut machen kann, ist bei einer Suchmaschine der eigenen Wahl FCC-ID und dann die Modellnummer von dem AP eingeben. Und genau, in meinem Fall war das hier Quiz AP5030DN. Und da findet man jetzt solche Fotos hier. Die sind mal besser, mal schlechter. Hier auf dem einen sieht man schon die Chip-Beschreibung QCA9880. Auf dem anderen sieht man aber eher weniger. Und da, wo der rote Kreis ist, das ist das, was uns eigentlich interessiert. Das ist nämlich der SOC, System on Chip. Der ist aber jetzt auch noch mit einem Wärmeleitpad zu. Das heißt, da sieht man erst recht nichts. Das heißt, es gilt wie immer, don't turn it on, take it apart. Dann kann man noch ein bisschen einen besseren Blick drauf werfen. Genau, bietet sich auch immer an, das dann mit einer schönen, guten Handykamera abzufotografieren. Genau, da sieht man jetzt oben den SOC, also praktisch wie die CPU von dem AP, QCA9550. Das QCA steht in dem Fall für Qualcomm Atheros. Genau, es ist eine relativ verbreitete Chip-Familie. Genau, das sieht man auch in OpenWRT, da gibt es sehr viele Geräte mit so einem oder einem ähnlichen Chip. Unten drunter ist noch ein bisschen RAM, das interessiert dann erstmal nicht so wirklich. Genau, das heißt, als nächstes kann man schon mal dazu übergehen, wie kann man jetzt mal sein eigenes OpenWRT bauen. Das Ganze ist eigentlich recht einfach. Man installiert sich die Prerequisites, die findet man im Wiki. Auch für verschiedene Linux-Distros aufgeführt. Man klont sich OpenWRT und führt dann hier diese vier Commands aus. Und genau, unter dem Schritt Menu-Config muss man dann noch das eigene AP-Modell auswählen. Das gibt es natürlich noch nicht, aber das legen wir dann an. Genau, dann als nächstes wäre es mal interessant, praktisch so eine Art Minimum-bootbares Image zu erzeugen, wo noch nicht wirklich viel funktionieren muss, wo wir einfach mal die ersten paar Logzeilen vom Kernel praktisch sehen können. Genau, dafür müssen wir erstmal das Target von dem eigenen Gerät kennen. Da gibt es eine Wiki-Seite, wo das Ganze sehr gut aufgeführt ist. Genau, in meinem Fall ist von dem QCA9550 ist es das ATH79-Target. Da sind sehr, sehr viele APs drin, weil es ist ja scheinbar sehr weit verbreitet. Genau, dann gibt es da ein Makefile unter dem Pfad, der hier steht, generic.mk, wo man dann eine Section anlegen kann für das eigene Gerät. Genau, da steht jetzt erstmal noch nicht wirklich irgendwas drin, einfach nur, dass der SOC praktisch der ist, den wir haben. Dann braucht es noch eine zweite Datei, und zwar den Device Tree. Zuerst mal ganz kurz, Device Tree ist eine Sprache, eine Syntax, um generell Hardware zu beschreiben. Genau, das wurde früher irgendwie anders über C-Structs gemacht, aber das ist jetzt sozusagen die neue Art und Weise. Genau, man kann Dateien inkludieren, hier dieses qca955x.dtsi, da ist praktisch von diesem SOC der komplette Device Tree. Also genau, in dem Device Tree steht oftmals praktisch, wo, an welcher Adresse sind welche Sachen, also welche Register machen was, wo ist der RAM zu finden, wo ist der Flash zu finden und so weiter. Das, was praktisch für alle diese Chips gleich ist, das ist in diesem Header-File drin. Genau, und wir definieren jetzt hier praktisch den eigenen Device Tree für das eigene Gerät. Da schreiben wir dann rein, genau, ist halt das und das Modell, in diesen Compatible String rein, einmal unser Modell und dann noch, was da für ein SOC drauf ist. Diese ganzen Sachen kann man sich recht gut an anderen Device Trees abgucken, wie es da gemacht wurde und dann halt für die eigenen Bedürfnisse anpassen. Dann wichtig ist noch hier dieser Chosen-Block. Da gibt man jetzt ein paar Kernel-Argumente rein. Wichtig halt, dass wenn man vom U-Boot kommt mit den 9600 baut, dass dann die Bautrate noch die gleiche ist, muss man das hier einmal einstellen. Genau, dann können wir das mit dem RAM-Boot mal versuchen. Und es bootet, naja, nicht. Zuerst mal kriegen wir jetzt hier einen U-Boot-Fehler, LZMA-Error. Genau, das ist jetzt natürlich was Spezifisches für mein Gerät, aber ich möchte mal so ein bisschen realitätsnah auch darstellen, wie es halt passieren könnte. Genau, da gibt es jetzt einen kleinen Workaround dafür. Da gibt es nachher auch noch eine Version, wie es praktisch richtig funktioniert. Aber zuerst mal, ja, so mehr oder weniger gefixt. Während dem Make-Menu-Config kann man dann hier eine Compression LZMA einstellen. Und dann kommen wir schon mal einen Schritt weiter. Es bootet dann so, naja, man sieht immerhin mal die ersten paar Zeilen. Das heißt, man weiß, man hat jetzt schon mal so den ersten eigenen Code auf dieser Fremdhardware praktisch gestartet. Genau, aber nach wenigen Augenblicken geht es dann hier wieder los mit DRAM-Parameter. Das sind immer die ersten paar Strings, die dann beim U-Boot ausgeprintet werden. Das heißt, das Gerät hat sich irgendwie resettet und es geht halt nicht weiter. Das heißt für mich eine sehr große Challenge, also gerade als Quereinsteiger, weil, warum resettet es sich jetzt irgendwie nach kurzer Zeit? Ich dachte zuerst so, ja, Kernel-Panic oder was weiß ich. Und weil es die Konsole so langsam ist, sieht man die vielleicht nicht mehr. Und es hat mich dann ganze 3 Tage gekostet, irgendwie darüber nachzugrübeln und mal herauszufinden, was ich denn eigentlich suche. Das Ganze sah dann zwar manchmal ungefähr so aus. Da war ich nämlich gerade im Urlaub, als dieses spannende Thema gerade auf der Tagesordnung war. Da hat es manchmal geregnet und manchmal sind die Tauchkollegen auch schon um 11 ins Bett gegangen. Da konnte man natürlich noch nicht schlafen, muss man natürlich noch ein bisschen was schaffen. Genau, irgendwann ist mir dann aufgekommen, was ich googeln muss. Und dabei ist mir dann klar geworden, Embedded ist komisch. Und zwar gibt es in diesem WLAN-API jetzt einen sogenannten Watchdog. Das ist ein externer Chip, der praktisch nur dazu da ist, dein Device zu killen. Ja, für mich jetzt erstmal dann ein Hindernis dafür. Aber es hat natürlich schon auch einen praktischen Nutzen, dass falls halt der Kernel abschmiert, dass es halt dann sich automatisch neu startet. Das könnte man ja recht gut erreichen mit irgendwie, dass man praktisch, wenn sich der Kernel nicht alle 30 Sekunden meldet oder so, dass dann resettet wird. Aber nein, es muss hier natürlich sowas richtig Hartes sein, in dem Fall 1,6 Sekunden. Das heißt, alle 1,6 Sekunden muss der Watchdog-Chip praktisch hier an diesem WDI-Pin ein toggelndes Signal haben, damit er eben den SoC nicht resettet. Um das Ganze zu erreichen, gibt es eine Standardlösung. Dafür kann man im Device Tree so eine Watchdog-Section einfügen. Genau, das Compatible gibt an, dieses WDT-GPIO ist ein Kernel-Treiber, der dann geladen wird. Da sagt man eben, an welchem GPIO-Pin der Watchdog hängt und wie oft der praktisch getoggelt werden muss. Genau. An welchem GPIO-Pin es hängt, das habe ich in dem Fall auch nochmal über die Strings von dem Firmware-Image mitgegeben. rausbekommen. Da gab es nämlich so Art ja, Debugging-Informationen für praktisch Reparaturen, denke ich mal. Und da stand dann irgendwie so Pin-Connections drin. Da hat man es dann nachvollziehen können. Man könnte es natürlich auch durchaus probieren irgendwie hinbekommen oder sogar den Watchdog von extern toggeln und dann halt, ja, auch hat man ein bisschen mehr Freiraum, um auszuprobieren. Genau, wenn man das jetzt einfügt, dann bootet es leider immer noch nicht. Und zwar, wie ich mir das erkläre, ist, dass es eben eine Weile lang dauert, bis dieser Kerneltreiber gestartet wird, was eben in dem Fall länger dauert als diese blöden 1,6 Sekunden. Und deshalb muss man jetzt irgendwie einen Weg finden, das Ganze schneller zu machen, zumindest als Workaround. Da gibt es nachher auch noch eine schönere Lösung dafür. Und zwar, da gibt es noch ein zweites Menu-Config, das Menu-Config vom Kernel. Das kann man nach dem eigentlichen Menu-Config auch ausführen. Genau, und da unter Kernel-Hacking, MIPS-Debugging, das heißt, da gehen wir schon richtig weit rein, gibt es dann irgendwie Early-Print-Car deaktivieren, was dann in meinem Fall jetzt das Booten das kleine bisschen schneller gemacht hat, damit es dann reicht, den Watchdog zufriedenzustellen. Und deshalb bootet das Ganze jetzt dann wirklich mal. Das heißt, nach irgendwie einigen Sekunden hat sich dann alles durchgestartet und man kann dann mit Enter hier in die OpenWRT-Shell kommen. Und genau, da hat man dann schon mal ja, einiges geschafft und dann geht es halt noch an die Feinheiten. Genau, so das Erste, was man meistens macht, ist, man schaut sich die Flash-Partitionierung an. Zuerst mal ganz allgemein, auf einem Flash gibt es keine klassische Partitionstabelle wie MBR oder GPT bei normalen PCs, sondern die Beginn und die Größe der einzelnen Partitionen, die werden praktisch im Device-Tree hinterlegt oder können auch als Kernel-Parameter mitgegeben werden. Genau, und der Kernel weiß dann eben praktisch, wie er den Flash anzusprechen hat. Das heißt, es steht nachher auch irgendwie im Flash, aber halt nicht so partitionstabellenmäßig, wie man es eigentlich kennt. Genau, im Device-Tree sieht das Ganze so aus. Da fügt man hier so einen SPI-Block hinzu. Das und davor bedeutet übrigens, dass man praktisch diese SPI-Node, die gibt es in diesem Header-File, was man vorher gesehen hat, auch schon mal. Und das ist praktisch hier so eine Erweiterung davon. Genau, da geben wir unseren Flash an. Hier Flash at 0 bedeutet normalerweise, dass hinter dem Add ist immer so eine Adresse. Genau, compatible hier SPI NOR, das ist nämlich ein NOR-Flash, findet man dann auch, wenn man sich den Flash-Chip anguckt, die Nummer einmal googelt, ob es ein NOR oder ein NAND-Flash ist. In dem Fall war es jetzt ein NOR-Flash, da muss man dann nichts weiteres tun. Genau, die Partitionen werden jetzt hier so angegeben, Partition, Add und dann die Adresse, wo praktisch die Partition anfängt. Und das Ganze schreibt man auch nochmal in diese Section selber rein. Man kann der Partition dann ein Label geben und in dieser REC-Definition steht jetzt drin praktisch, wo die Partition anfängt und wie lang sie ist. Genau, das macht man dann für alle Partitionen durch. Hier in dem Fall, dann logischerweise die nächste Partition hier Firmware startet genau da, wo dann die erste Partition aufhört. Genau, meistens gibt es dann da noch sehr viele weitere, die habe ich jetzt hier mal ausgeblendet. Genau, woher weiß man jetzt, was man da eintragen muss? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar zum einen, zum Beispiel bei meinem Gerät wurde das Ganze als Kernel-Parameter übergeben. Das heißt, man findet das Ganze dann auch in diesem Firmware-Upgrade-File. Da ist es tatsächlich auch genauso eingegeben, wie man es braucht, auch mit Start und Größe. Dann, zumindest bei mir war es so, diese Kernel-Parameter wurden auch beim Bootlog ausgegeben, auch bei der normalen Huawei-Firmware, da könnte man das auch herziehen. Und ansonsten, wenn man es praktisch schafft, in der Vendor-Firmware irgendwie sich Shell-Zugriff zu geben, dann kann man auch sich einmal die Datei /proc/mtd angucken. Da steht dann nämlich genau das Gleiche nochmal drin. Auch die Größe, da gibt es keine Startadresse, die muss man sich dann jeweils ausrechnen, halt die Größen aufeinander addieren bis zu der Partition, wo man gerade ist. Genau, noch ein kleines Special. Bei dem AP, den ich jetzt hier habe, der hatte von Huawei aus so ein Dual-Boot-Konzept. Das heißt, er hatte zwei Images irgendwo liegen und die haben das irgendwie relativ seltsam gemacht. Die hatten zuerst den U-Boot, dann das eine Image, dann ein Backup-U-Boot, dann nochmal irgendwelche Boot-Parameter und dann das zweite Image. Aber wir wollen jetzt diese beiden Partitionsfragmente praktisch benutzen, ohne praktisch das Ganze zwischendrin anzufassen. Und dafür gibt es hier in OpenWrt eine recht gute, recht schöne Lösung. Und zwar kann man einfach zwei normale Partitionen konkatenieren zu einer virtuellen Partition. Das kann man im Device Tree mit diesem Virtual Flash Block angeben. Hier unter Devices und fwconcat 0 und 1. Das ist praktisch, das verlinkt praktisch auf diese Labels. Genau, das heißt, weiter unten haben wir also diese beiden Partitionen definiert, fwconcat 0 und 1. Und die werden dann in so einer virtuellen Partition, der man auch wieder ein Label geben kann, dann zusammen addiert. Genau, die hat immer die Startadresse 0 und dann die Größe ist dann die Größe addiert von den beiden Einzelpartitionen. Genau, dann als nächstes wäre es doch mal schön, ein bisschen Netzwerk zu haben. Deshalb geht es jetzt mal daran, wie man praktisch Ethernet im Device Tree angibt. Weil wenn man das Ganze nicht angibt, dann ist in diesem Header-File dieser Status auf Disabled gestellt und dann ja, tut es halt nicht. Das heißt, man überschreibt diesen Status hier jetzt mit OK und in praktisch einer einfachen Version, die man zuerst mal zum Testen verwenden kann, kann man dann hier diesen Fixed-Link-Block einfügen. Genau, haben wir jetzt hier mal Speed 1 Gigabit, Full Duplex. Und damit sollte das Ganze schon mal so einigermaßen funktionieren, dass man schon mal Basic-Daten übertragen kann und sich zum Beispiel schon mal das OpenWrt-Web-Interface anschauen kann, wo dann auch eben ein paar Sachen leichter sind, wo man auch die Firmware flashen, also praktisch das OpenWrt flashen kann oder sich einen Flashdump ziehen kann. Kann natürlich auch anders, aber da ist halt recht, recht einfach. Genau, wenn man das Ganze aber dann richtig macht, dann sieht das Ganze eher so aus. Auch wieder der Status okay. Dann diese InformMemCells, da kommen wir später noch dazu. Da gibt man praktisch an, welche MAC-Adresse dieses Ethernet-Interface haben soll. Das wird hier aus dem Flash ausgelesen und man verlinkt da praktisch auch auf so eine Flash-Adresse. Die 0 da hinten dran, die bedeutet noch, dass man, dass, da kann man ein Offset drauf addieren auf die MAC-Adresse, weil manchmal steht im Flash nur eine drin und man hat mehrere Ethernet-Interfaces und der Hersteller hat aber praktisch einen ganzen MAC-Adressen-Range reserviert praktisch für dieses Gerät, dann kann man da auch noch so ein Offset angeben. Genau, dann hier dieses PLL-Data, PhyHandle, ist relativ wichtig. Und zwar braucht man das, wenn man eben nicht nur Gigabit unterstützen möchte, sondern wenn auch 100 und 10 Mbit funktionieren sollen. Das muss natürlich die Hardware unterstützen, aber wenn sie es unterstützt, dann genau, sind das hier eben Timings. Und zwar kommen wir da auf dem nächsten Slide dazu. Und zwar geht es generell darum, zwischen dem SoC, der dann ein Mac integriert hat, und dem externen PHY. Das ist praktisch ein Chip, der den Physical Layer macht, deshalb PHY. Das heißt, der macht tatsächlich dann die ganzen Signale, die man übers LAN-Kabel dann schickt. Genau, und zwar, genau, Mac ist im SoC und dann der PHY extern. Und die beiden kommunizieren über sogenanntes MII oder Media Independent Interface. Und da gibt es extra Clock- und Datenleitungen. Genau, wenn die eben nicht richtig aligned sind, dann, wie man hier rechts oben sieht, dann wird die Datenleitung genau dann ausgelesen, wenn praktisch gerade eine Flanke ist und dann kriegt man Übertragungsfehler. Und dieses Delay zwischen der Clock und den einzelnen Datenleitungen, das kann man per Register einstellen und diese Register ist genau das, was man eben in dieser PLL-Data sieht. Dann hier noch eine kleine Widrigkeit und zwar kann man diese Delays an vielen verschiedenen Stellen einstellen. Man kann sie einmal im PHY einstellen, man kann sie auf dem SoC oder Mac einstellen und es gibt natürlich dann auch noch Hardware-Delays können auch noch gegeben sein, wenn praktisch die Traces so ein bisschen verschlungen sind, dann ja, entsteht halt ein Delay per Hardware. Und auch auf der SoC-Seite kann man die ganzen Sachen über mehrere Register konfigurieren, die dann irgendwie alle umeinander wirken. Und dieser zweite wäre praktisch hier dieser GMAC-Register. Und das legt das, dieser, diese Register, die unterscheiden sich pro Speed. Und deshalb auch hier die drei Werte in PLL-Data, einmal für 100 und Gigabit. Genau, und in dem GMAC-Config, dieser Register kann in OpenWRT nur einmal konfiguriert werden und der kann man nicht ändern praktisch über verschiedene Speeds. Das heißt, diese Einmal-Config, die gibt man dann hier an. Genau, wie bekommt man die raus? Dafür mal einen kleinen Abschweif. Und zwar ein gutes Tool zum Debuggen, wenn man mit Registern zu tun hat, ist DevMem. Das erlaubt praktisch Lesen und Schreiben von beliebigen Adressen. Und genau, Adressen sind dann eben Register, kann aber auch Speicher oder irgendwas anderes sein. Genau, mit diesem Tool zum Beispiel kann man Register lesen mit DevMem und dann die Adresse oder ein 32-Bit-Register schreiben, DevMem, Adresse, dann die Länge des Registers und dann das, was man reinschreiben will. Genau, das Tool und das, was das Tool braucht, das braucht noch eine spezielle Kernel-Config. Das ist per Standard nicht enabled. Das muss man dann bei Build noch enablen, wie es unten angeschrieben ist. Genau, dann kann man aber dieses Ganze benutzen und kann zum Beispiel diesen Register, der bei der GMAC-Config da verwendet wird, einmal auslesen, wie der praktisch vom Bootloader, von dem Hersteller eingestellt wurde, weil der wird normalerweise dann nicht angefasst und dann kann man den dann eben so noch in Device-Tree dann aufnehmen. Genau, noch dieser zweite Register, das PLL-Data, da stehen dann nochmal Delays drin zwischen Mac und Phi. Genau, bei QCA955X, also da gibt es nochmal ein paar verschiedene, ist es das Ethernet XME Control Register und genau dafür ist es vielleicht mal recht hilfreich zu wissen, wie das Ganze eigentlich aufgebaut ist. Genau, die hintersten Bits hier in blau und blau-grün, das hat irgendwas mit dem Speed zu tun, also irgendwie Counts von irgendwelchen Cycles, also ist nicht so wichtig, hat was mit dem Speed zu tun. Das heißt also, das sind mehr oder weniger Standardwerte für die einzelnen Speeds. Und dann vorne wird es ein bisschen interessanter. Da in Rot gibt es einmal das Gigabit-Enable-Bit, was einfach nur bei Gigabit gesetzt werden muss. Und dann davor gibt es jeweils zwei Bits für RX-Delay und TX-Delay. Das ist praktisch also zwischen Clock und einmal TX- und RX-Leitung. Die können, die haben dann natürlich dann halt begrenzt viele States und begrenzt viele Kombinationen. Das heißt, es gibt mehr oder weniger Standardwerte, die man insgesamt hat. Das heißt, was man recht gut machen kann, ist, man kann sich die schauen, was andere in ihren Device-Trees praktisch für Register da gesetzt haben und kann die mal so ein bisschen durchprobieren. Aber es macht natürlich durchaus Sinn zu wissen, das Hinterste ist der Speed. Das heißt, da muss man eigentlich nicht viel, da gibt es auch Standardwerte. Das heißt, das Kopieren tut da recht gut. Und vorne kann man dann sich im Zweifel auch einzelne Bits dann umdrehen, wenn man halt genau weiß, welche Delays die jetzt einstellen. Genau, man kann sich jetzt dann auch so einen kleinen Workflow überlegen, wie man praktisch das Ganze noch ein bisschen strukturierter angehen kann. Genau, was man praktisch macht, ist, man hat irgendeinen Entwicklungs-PC und den stellt man fest ein auf 10, 100 oder 1000 Mbit pro Sekunde. Dann kann man per DevMem dieses Register verändern auf die Standardwerte, die man von anderen Geräten rausgelesen hat. Genau, und kann dann so einen Flatping machen mit ein bisschen einer größeren Paketgröße, das ist das -S, und genau, halt ein paar an diese IP-Adresse. Und dann kann man dieses Register so lange variieren, bis man einen geringen Packet-Loss hat. Und genau, wenn also irgendwie von so 10.000 irgendwie ein paar verloren gehen, das ist normal. Aber halt so, man stellt es halt dann so ein, dass es so gut wie möglich funktioniert. Und das iteriert man dann praktisch durch über alle Speeds und nimmt dann halt den besten und trägt den in Device-Tree ein. Genau, was noch fehlt, ist der Phi. Der hängt an einer bestimmten Adresse. Muss man eben auch, wie hier gezeigt, im Device-Tree angeben. Genau, die Adresse, wo der hängt, kann man im U-Boot mit dem MI-Info-Command rausfinden. Wenn man den einfach eintippert, dann kriegt man eine Liste raus, wo viel dann nicht gefunden in der Richtung steht und dann halt die Adresse, wo der hängt, da wird dann was gefunden. In meinem Fall war dieser Command dann freigeschaltet im U-Boot. Genau, und somit habe ich halt jetzt in dem Fall diese Adresse rausgefunden. Ansonsten kann man das auch durchprobieren, einfach so lange, bis es halt funktioniert. Genau. Nochmal ein genauerer Blick auf die Flash-Adressen. Die Flash- bzw. die Mac-Adressen, die stehen meistens irgendwo im Flash. Da kann man sich dann recht gut über OpenWrt das in kompletten Flash-Dump mal ziehen und dann in einem Hex-Editor mal nach der Mac-Adresse suchen und so dann, somit dann halt die Adresse im Flash von der Mac-Adresse herausfinden. Das Ganze liegt meistens auf einer Partition namens Art oder die irgendwie Art im Namen hat. Da sind praktisch ja sportspezifische Daten abgelegt, zum Beispiel Kalibrationsdaten für WLAN oder auch solche Mac-Adressen. Genau, das ist hier gezeigt im oberen Code-Snippet ist praktisch, wie man das Ganze unter den Partitions dann angibt. Einmal die Art-Partition generell. Da oben drüber steht dann noch so das Generelle. Hier aber dann mal wichtig, das NVMEM-Layout. Da steht nämlich jetzt genau drin, an welche Adresse man genau was findet. Genau, gibt man eben so hier an. Und in dem Rec steht dann drin praktisch, bei welchem Offset in dieser Partition die MAC-Adresse nachher steht. Und dieses Label davor, MAC-Adr-Art-2005b, das ist das, was man nachher dann referenziert in dem ETH-0-Snippet, was man hier unten sieht. Genau, das heißt, dann, somit hat man dann das LAN eben korrekt konfiguriert. Dann als nächstes ist noch interessant, wie kriegt man dann das WLAN zum Laufen? Das funktioniert nämlich auch nicht einfach so, kriegt man auch nicht geschenkt, sondern dafür gibt es Kalibrationsdaten auch in dieser Art-Partition. Die haben normalerweise auch Standard-Offsets in dieser Art-Partition. Das heißt, die kann man auch einfach mal durchprobieren. Und sie praktisch die von anderen Geräten raussuchen und durchprobieren. Genau, und dann eben die einzelnen eintragen. Genau. Der Treiber für das WLAN in dem Gerät, der schaut praktisch nach Checksummen und auch, ob die Daten valide sind. Und das heißt, wenn das WLAN-Interface dann irgendwann richtig hochkommt, dann weiß man, dass man es richtig gemacht hat. Ansonsten kriegt man dann Fehler-Messages, dass irgendwie could not initialize oder so ähnlich. Genau. Dann geht es weiter, wie das WLAN im Device-Tree nachher aussieht. Macht man auch über so einen referenzierten Block, hier in dem Fall WMAC. Das ist, fragt Josie, praktisch aus, wenn das WLAN im SoC integriert ist. Genau, da gibt man jetzt einmal die MAC-Adresse von dem WLAN-Interface an und hier auch sieht man auch Offset, war jetzt in dem Fall 3. Und man referenziert da auch noch, wo hier dieses CalArt 1000, wo praktisch die Kalibrationsdaten für dieses Interface liegen. Genau, dann kann es aber auch sein, dass das WLAN noch extern angeschlossen ist, über PCI Express in dem Fall. Das war vorher dieser Chip von dem FCC-Image, dieser QCA9880. Genau, das Ganze sieht dann so aus. Man referenziert hier auch wieder den PCI Express 0-Block. Genau, man hängt da praktisch dann so hier so einen Wi-Fi-Block innen rein. Compatible QCOM ATH10K, das ist praktisch, ATH10K ist der WLAN, der praktisch der Kernel-Treiber für diese Familie von WLAN, für diese eher Generation von WLAN-Interfaces. Genau, REC in dem Fall habe ich auch einfach kopiert. Und da gibt man dann auch nochmal an die MAC-Adresse und die CAL-Daten. Wenn man das Ganze dann alles richtig gemacht hat, dann sollten beide WLAN-Interfaces richtig hochkommen. Und genau, man kann es dann benutzen, testen und so weiter. Genau, jetzt noch einmal zurück praktisch die ganzen Specials, die jetzt praktisch bei dem Gerät mich so lange Zeit aufgehalten haben. Zunächst mal einen besseren Fix für das LZMA-Komprimierungsthema und das Watchdog-Thema. Dafür kann man in dem ATH79-Target den LZMA-Loader verwenden. Das ist praktisch ein Stück Code, der dann einen Teil vom U-Boot praktisch abnimmt. Das heißt, das Ganze wird dann ohne Kompression einfach dem U-Boot hingeschmissen. Der führt einfach ab Anfang an aus. Und dieser LZMA-Loader, der macht dann die eigentliche Arbeit, der lädt dann den Kernel aus dem Flash und entpackt den. Genau, wie man hier sieht, genau, zwischen Bootloader und Kernel. Genau. Interessant ist dabei, man kann jetzt hier eine bordspezifische Initialisierung möglich machen. Genau, dieser Loader ist nämlich ja Teil von OpenWRT. Das heißt, man kann da eigenen Code reinpacken. Und erstmal muss man den Loader aber überhaupt mal aktivieren für das eigene Gerät. Dafür sind dann einige Zeilen in dem Makefile nötig. Mal von oben nach unten, Zeile 3, erstmal, dass dieser Loader überhaupt inkludiert werden soll und dann, wie dieses Binary definiert ist. Genau, das Loader Ockley Compile, das macht praktisch, dass der überhaupt mal drin ist, der Loader. Dann das Pad264K macht praktisch dann ein Padding hin bis 64 Kilobyte. Genau, ohne das hat es auch nicht funktioniert. Also das scheint irgend so eine Art Mindestgröße zu brauchen. Genau, und dann am Ende das UImageNone, das schreibt praktisch diesen Header davor, der praktisch sagt, ja, hier, das ist einfach ausführbarer Code, der ist nicht komprimiert. Genau, dann die Zeile 5. Genau, da wird dann definiert, man hat den Kernel und den Device-Tree. Das Ganze wird dann LZMA gepackt. Also diese Pipe-Operationen, die sind praktisch Operationen, die nach und nach auf der gleichen Datei ausgeführt wird. Und diese Datei, die wird dann in diesen Skripten, die dahinter stehen, kann diese Datei dann eben per Parameter verwendet werden. Und genau, das heißt, diese Operationen hier, die machen alle was mit der gleichen Datei. Also in dem Fall Kernel, LZMA komprimieren, dann einmal einen Header davor schreiben, der sagt, ja, das ist ein Kernel, der ist LZMA komprimiert. Und man kann hier mit dem -m noch so Magic Bytes mitgeben, die da rangehängt werden müssen. Und diese Magic Bytes, die sind eben spezifisch für diesen Loader. Das heißt, das muss man immer mitverwenden. Genau, und dann, ganz wichtig, hängt man jetzt hinten das Loader Ockley hinten dran. Was das aber eigentlich macht, ist, das hängt diesen Loader vor den ganzen Rest, also vor den Kernel, vor alles andere. Und wichtig ist, da wird es genau dieses Loader-Bin von oben verwendet. Das heißt also, und ja genau, der Header, den der U-Boot nachher eigentlich sieht, ist dieser U-Image-None, den wir oben in dem Loader haben. Das heißt, der U-Boot sieht eigentlich nur den Loader als Code. Das ist wichtig, weil wenn man praktisch den ganzen Kernel aus dem Flash lädt, dann dauert das auch schon wieder zu lange und da sind scheinbar keine Watchdog-Toggles eingebaut und dann funktioniert es schon wieder nicht. Genau, das heißt, der U-Boot lädt nur diese paar Kilobytes und dann haben wir unseren eigenen Code drin, der dann den Watchdog ausschaltet und dann kommt erst der ganze Rest, da hat man dann eh genug Zeit. Genau, unten wird er auch nochmal eingebunden, das überspringe ich jetzt mal. Genau, wichtig ist noch der Flash-Offset. Der Loader muss nämlich wissen, wo er den Kernel dann laden muss. Genau, das Flash-Offset herausfinden habe ich jetzt eher experimentell gemacht. Ich habe mir diese Loader.bin genommen, habe die Magic Bytes rausgesucht und der Flash-Offset berechnet sich dann aus der Adresse der Firmware-Partition plus diese Offset, wo diese Magic Bytes liegen. Genau, dann die Frage, wie schalten wir den Watchdog eigentlich aus? Genau, bei diesem SoC ist es so, dass jeder GPIO-Pin nachher ein 128:1 MUX ist. Das heißt, man kann einstellen, was für ein Signal an dem GPIO-Pin anliegen muss. Die Idee ist jetzt, man legt jetzt praktisch ein Clock-Signal einmalig auf diesen GPIO-Pin und dieses Clock-Signal, das hält dann diesen Watchdog glücklich, bis eben dann der Kernel übernimmt. Genau, ein bisschen hacky, aber das ist so die Lösung, die funktioniert wirklich und in dem Loader, der Code, der wird sofort ausgeführt, das heißt, da ist dann praktisch kein Delay dazwischen. Und so hat man dann seine Ruhe praktisch. Genau, hier einmal unten das Ganze, wie man es definieren kann. Genau, zum Abschluss möchte ich nochmal auf ein, zwei Codestellen in dem Loader hinweisen, die ich einfach sehr faszinierend finde, so als sehr hochleveliger Mensch. Zum ersten Mal hier oben, wie schreibt man und liest man Register? Ja, man macht hier erstmal so einen ganz, ganz wilden C-Cast, Volatile Unsigned In-Pointer, Dereferenzieren. Ah ja, Register lesen, ja, einfach aus Memory, halt eine beliebige Adresse. Ein Register schreiben, dann eben das Gleiche, auch hier diesen ganz, alles, was man in C irgendwie so hat an ignoriere alles, mach einfach mal davor und so schreibt man eben dann ein Register, einfach an eine beliebige Stelle. Und das Zweite ist dann praktisch, wie praktisch der Kernel nachher aufgerufen wird. Und zwar wird da einfach dieser Kernel-Entry als Funktionspointer definiert in Zeile 1. Dann werden ein paar Register vorbereitet, die jetzt hier auf die MIPS-Architektur spezifisch sind. Genau, und nachher Kernel LA ist die Adresse, wo der Kernel anfängt. im Memory und dann wird der Kernel praktisch in C einfach wie eine Funktion aufgerufen. Das finde ich einfach irgendwie eine schöne Stelle. Ja, alles, was danach kommt, fängt dann irgendwie hier an mit so einem Funktionsaufruf in C. Genau, dann zuletzt noch ein kleiner Rückblick auf den Workflow. Der Konsolenzugriff ist am Anfang wichtig. Dann den Bootloader haben wir erkundet und alles gefunden, was wir brauchen. Die verbaute Hardware haben wir, ja, viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aufschrauben ist natürlich dann immer noch das Beste und kann man auch ein bisschen was sehen natürlich. Dann im Device-Tree, der wird natürlich dann letztendlich relativ lang. Genau. Dann am Ende dann noch die Specials, die dann immer sehr viel Zeit brauchen. Genau, aber natürlich auch so ein bisschen spannend sind und die Challenge bei jedem Gerät. Genau, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's.
Ja, vielen Dank, Marco, für den schönen Vortrag. Gibt es Fragen? Das Licht blendet unglaublich. Ich gehe da mal raus. Da gibt es Fragen.
So, das war super interessant. Hast du überlegt, den Device Tree auch aus dem Update-Image zu extrahieren?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den da gab. Den gab es vermutlich, ja. Also ich habe das bei neueren Geräten auf jeden Fall gemacht. Ich bin mir bei dem tatsächlich gar nicht mehr ganz sicher. Ja, das wäre noch interessant. Aber zum Beispiel die Flash-Partition hätte man da drin nicht gefunden, weil das Ganze ja per Boot-Argument übergeben wurde. Aber guter Hinweis, genau, das ist auch noch eine sehr wichtige Informationsquelle, weil die Device-Tree-Datei, das ist nachher als binär praktisch gekompiliert, ist aber nicht verschlüsselt oder sonst irgendwas, sondern man kann es einfach dekompilieren zu dieser Source, wie wir es jetzt hier in vielen Beispielen gesehen haben. Und ist natürlich auch immer eine wertvolle Informationsquelle, wenn man so ein Image eben hat.
Genau, noch eine zweite Frage. Hast du deine Änderungen irgendwie upstream geschickt?
Genau, meine Änderungen sind mittlerweile upstream. Es hat eine Weile gedauert und ich habe natürlich auch ein bisschen Support von erfahrenen Leuten bekommen und gebraucht. Auch gerade im Sinne von, wenn man dann irgendwie den Pull-Request anfängt oder sie haben jetzt ja mittlerweile auf GitHub CI-Pipelines eingebaut und als ich dann meinen Branch gepusht habe, wo alles fertig war praktisch, dann sind halt ein paar Sachen von denen fehlgeschlagen und ich hätte jetzt wahrscheinlich erstmal noch wochenlang weiter gedebuggt, woran liegt das jetzt und wie kann ich das jetzt fixen, aber die Sache war dann in dem Fall Blockchain, meinte dann einfach, ja, das ist nicht so wichtig, funktioniert auch so und ja, da kommt man natürlich selber drauf. Also.
Cool, danke.
Dankeschön, weitere Fragen?
Jawohl. Hi, mich würde interessieren, ob du noch irgendwie im Hinterkopf grob überschlagen kannst, gerade so als Quereinsteiger, wie viel Zeit du in Summe da gebraucht hast, um tief einzusteigen.
Also, dass die initialen Sachen funktioniert haben, die habe ich praktisch eigentlich ja schon im fraglichen Urlaub hinbekommen, aber auch das waren natürlich schon viele Stunden, wenn man mal so rechnet. 14 Tage mal irgendwie 4 Stunden am Tag, 4 Stunden in der Nacht. Genau, und dann die darauffolgenden Wochen und Monate mit Pausen zwischendrin wegen Motivationsdingen. Genau, es geht bestimmt an die 100 Stunden oder sowas. Ja,
ja, cool, danke, schöner Vortrag.
Also, es ist auf jeden Fall schwer, sich da einzuarbeiten, fand ich, weil meiner Meinung nach persönlich das Wiki sehr redundant gehalten wird, was ja für ein Wiki eigentlich gut ist, was es aber so als den Einstieg ein bisschen schwieriger macht. Und genau das wollte ich jetzt mit dem Vortrag vor allem lösen, dass man mal so einen Gesamtüberblick hat von vorne nach hinten, auch mit Redundanz zum Wiki. Genau, und auch viele Sachen, die ich jetzt gesagt habe, die habe ich auch nicht wirklich irgendwo gefunden. Das war mehr so aus Gesprächen oder dann nach langem Suchen im Forum. Also ja, obwohl es eigentlich so eine Prozedur ist, wo man erwarten könnte, die ist doch eigentlich überall gleich. Das müsste doch irgendwo in einem großen praktisch Einstiegsdingens stehen. Aber ja, vielleicht mache ich noch einen Blogartikel irgendwann draus. Mal schauen.
Noch weitere Wortmeldungen? Jo, falls das nicht so ist. Dann vielen Dank für den Vortrag und nochmal einen herzlichen Applaus für Marco.